Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Der 24. Spieltag in der Handball-Bundesliga wurde am Samstag und am Sonntag durchgeführt. Es gab 5 Spiele und über die müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit unserem Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Andreas.
Wir fangen gleich mal mit dem Spiel von Samstagabend an. 20.30 Uhr empfingen die Göppinger frisch auf Göppingen den Bergischen HC und sie verloren mit 27:30. Es war ein Verfolgerduell im Mittelfeld der Tabelle. Ist das ein überraschendes Ergebnis?
Im Endeffekt nicht so, muss man sagen. Der Bergische HC macht wirklich eine überragende Saison, wie sie bisher spielen, und hat wieder bewiesen, warum sie momentan noch einmal zu diesen Top-Mannschaften momentan gehören. Platz 7 jetzt nach dem Spiel sind sie an den Göppinger vorbeigezogen. Das war wirklich eine starke Leistung, und auch gerade der Ex-Göppinger Bastian Rutschmann, der momentan das Tor beim Bergischen HC hütet, hat ein starkes Spiel gehabt. 12 Paradequote von 30%. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen, dass der Bergische HC diese Partie gewinnen konnte. Ein Duell, was ausgeglichen begonnen hat, aber wo sich dann die Göppinger Probleme hatten, daherzukommen, weil der BHC sehr gut stand in der Phase, wenig Bälle zugelassen hat, wenig Tore zugelassen hat und dann offensiv sehr, sehr konsequent gespielt hat und klar auch die 15:11 Halbzeitführung verdient zu der Phase, und dann haben sie in der zweiten Halbzeit souverän weitergespielt, haben nie die Göppinger rankommen lassen, was sie mal irgendwie auf 1-2 Tore rangekommen sind, wo man vielleicht mal ein bisschen Selbstvertrauen noch gewinnen kann, sondern haben das wirklich sehr, sehr souverän gespielt, haben kaum Chancen halt zugelassen und dann vorne sehr, sehr konsequent agiert. Nur 6 Tore war der beste Werfer auf Seite vom BHC mit Carissa Nippes, Marcel Schiller auf Seiten von Göppingen, 8 Tore geworfen, der beste dort, aber auch 2 7 daneben geworfen. Also für ihn auch sehr, sehr ungewohnt, dass er so viele Bälle dort liegen lässt, und auch insgesamt war Göppingen ja nicht so stark. Zum zweiten Mal in Folge jetzt zu Hause verloren. Die Torhüter waren in Ordnung. Primoz Probst, 4 Paradequote von 20%, nicht so stark. Daniel Redmann mit 6 Paradequote von 30%, ein bisschen besser gewesen, aber man muss einfach sagen, dass Göppingen nie richtig in die Abwehr reingekommen ist, dass man nie den BHC über große Probleme hat stellen können. Man hat es hinten aus mit einer 4-2-Deckung versucht, aber sehr, sehr unglücklich agiert. Kurze Zeit, nachdem man es eingestellt hatte, hatte man 2 Zeitstrafen gegen sich kassiert. Also von daher hat einfach der BHC sehr, sehr clever agiert, und Göppingen hat diese Cleverness vermissen lassen und am Ende mit 30:27 verloren. Das war sogar noch ein bisschen glücklich, weil 28:23 ist 3 Minuten vor Schluss stand und der BHC eigentlich besser war als diese 3 Tore. Aber trotzdem geht der Sieg so in Ordnung. Deswegen ist der BHC jetzt auch vorbeigezogen an den Göppingern.
Also der Bergische HC hat gewonnen mit 30:27. Dass die Rhein-Neckar-Löwen noch Meister werden, das ist eher unrealistisch. 8 Punkte liegen sie zurück hinter Flensburg-Handewitt. Man sieht nicht, dass die Flensburger noch 4 Spiele in dieser Saison verlieren. Aber der Blick nach vorne sollte auf jeden Fall noch gehen, vielleicht sogar auf Platz 2. Dafür musste ein Sieg bei den Lemgoern her, beim TBV Lemgo-Lippe. Und der kam, 23:25 hieß es am Ende aus der Sicht von Lemgo. Es war ein hart erkämpfter Sieg für die Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, die Rhein-Neckar-Löwen mussten wirklich alles aufbieten und müssen sich an die eigene Nase fassen. Insgesamt 10 technische Fehler, das ist dann auch einfach zu viel. Und Lemgo hat das wirklich gut gespielt. Sie haben sich nie wirklich unterkriegen lassen, immer ihr Spiel gezeigt. Und das ist ganz wichtig, wenn der Top-Mannschaft mal Schwächen zeigt, musst du da sein, musst diese Chance nutzen. Das haben die Lemgo wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ging auch mit ein bisschen Glück vielleicht, aber trotzdem eine 11-10 Führung war es zur Halbzeitpause. Da haben sie wirklich gut agieren können, auch gerade so von der Phase vor der Halbzeit. Sehr, sehr clever agiert, sehr konsequent in ihren Aktionen gewesen, und noch gerade defensiv haben sie gut gestanden, auch wenn die Torhüter über die ganze Partie kein Faktor gewesen sind. Beide Mannschaften mit je 7 Paraden. Andreas Balika, Pörtl Wischemirski, die beiden mit den meisten Paraden gewesen, jeweils 4 Paraden, Quote von 26,67%, bei beiden auch genau gleich. Und deswegen war das so in Ordnung. Die Lemgo haben dann auch mit 12:10 in der zweiten Halbzeit geführt, aber dann wurden sie ein bisschen die Rhein-Neckar-Löwen wachzogen auf 15:12 davon. Und auch bei 15:20 nach einer Dreiviertelstunde waren sie sehr, sehr gut dabei. Aber Lemgo hat nicht aufgegeben, hat sich nochmal reingekämpft. Er hat wirklich alles getan, um hier noch vielleicht diese Überraschung zu schaffen. Aber am Ende waren die Löwen das Tick cleverer, einen Tick schneller in 1-2 Situationen, hatten ihren besten Werfer in Janik Kohlbacher mit 5 Treffern bei 7 Versuchen. Auch Andi Schmid mit 5 Treffern, 13 Versuche, aber dort also 8 Fehlwürfe insgesamt gehabt. Auf Seiten von Lemgo war Tim Hornke sehr gut mit 6 Treffern, aber auch Tim Sutton mit 7 Treffern, der Nationalspieler, mal wieder bewiesen, warum er momentan einer der besten Lemgo-Spieler ist und hat auch das Spiel wirklich sehr, sehr gut geführt. Am Ende für Lemgo sehr, sehr schade, aber trotzdem alles gegeben, und die Rhein-Neckar-Löwen können ganz froh sein, dass sie am Ende diese 2 Punkte mitnehmen, weil das Spiel aus ihrer Sicht war nicht zufrieden. Man hat es auch wieder gesehen, Nikola Jakobsen War wieder ein bisschen wild an der Seitenlinie, möchte ich es mal nennen. Und ja, im Endeffekt zählen die 2 Punkte und mehr ist es nicht.
Mhm. Die Spitzenmannschaften außerhalb der Rhein-Neckar-Löwen, die waren an diesem Wochenende nicht am Start. Es waren eher Mittelfeldduelle. Die HSG Wetzlar zum Beispiel spielte gegen den HC Erlangen. Und man merkt, dass da auf diesem Niveau tatsächlich überall auf Augenhöhe gespielt wird. Der HC Erlangen gewinnt mit 28-27, der dritte von 5 Auswärtssiegen, was man dann ja auch sagen muss, keinen einzigen Heimsieg gab es am Wochenende.
Ja, genau, das muss man wirklich dazu erwähnen. Also das ist wirklich sehr überraschend und der HC Erlangen hat wirklich auch alles aufbieten müssen. Es waren wirklich nur auf Augenhöhe, du hast es da angesprochen, beide Mannschaften konnten sich nie groß eigentlich absetzen in der ersten Halbzeit, mal auf 2 Tore, das war auch das höchste der Gefühle. Dann ging es auch mit 10-10 verdient, so mit dem Zwischenstand in die Halbzeitpause. Und dann in der zweiten Halbzeit hatte man so eine Phase, wo Erlangen wirklich gut unterwegs gewesen ist. Da konnten sie sich absetzen auf 22-17 und da hatte man gedacht, okay, gut, das Spiel ist jetzt hier durch, weil auch Wetzlar aufgrund von einigen Verletzungsproblemen nicht ganz fit wirkt in der Phase, einige Fehler gemacht hat offensiv, aber sind nochmal rangekommen, haben sich rangefightet, waren dann beim 21-23, 8 Minuten Verschluss wieder dran und hatten auch noch die Chance, beim 28-27 das Spiel zu entscheiden, denn es gab die rote Karte gegen Gerard Skoff, der reingekommen war, insgesamt ein gutes Spiel auch wieder gezeigt hat, das muss man sagen, war noch der bessere Torhüter bei dem RHC Erlangen, 8 Paraden, am Ende eine Quote von 28%, und der hat dann aber in der letzten Situation dafür gesagt, dass Christian Björnsen den Ball nicht abfangen konnte und ihn so behindert, dass er dann die rote Karte und den 7 Meter gegen seine Mannschaft kassiert hat. Und dann musste Nikolaus Katsigalnis rein, der ist in der Anfangsphase drin gewesen, hat keinen einzigen Ball halten können und nimmt dann den entscheidenden 7 Meter von Maximilian Holz weg, sodass seine Mannschaft das Spiel auch entgewinnen kann. Aus Sicht der Wetzlarer, sie haben wirklich alles gegeben, aber da merkt man, dass ein bisschen die Verletzungsprobleme dann noch zu groß sind, um die auch ausgleichen zu können, hat ihren besten Werfer eben in Maximilian Holz mit 8 Treffern, aber auch Christian Björnsen mit 6 und auch Ole Forstel-Scheffern mit 6 Treffern. Gute Faktoren gewesen, aber am Ende reicht es für sie nicht ganz, weil gerade die Abwehr Mikko Büdel nicht in den Griff gekriegt hat. Büdel mit 10 Treffern bei 13 Versuchen wieder überragend gewesen und er ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Offensive in Erlangen, was er spielt, ist wirklich sehr, sehr stark. Da muss man wirklich ganz klar den Hut vorziehen, was er auch in den letzten Wochen wieder gezeigt hat. Und damit war auch er ein Garant dafür, dass man ja jetzt mit 28-27 gewinnen konnte und damit sich auch ein bisschen absetzen konnte gegenüber Wetzlar.
Wetzlar also mit der Heimniederlage. Den nächsten Auswärtssieg, den es gab, das war der vom TSV GWD Minden beim VfL Gummersbach. Die Gummersbacher mit neuem Trainer sind in hoher, hoher Abstiegsgefahr. Nur Bietigheim und die Eulen Ludwigshafen liegen noch hinter ihnen. Auch hier konnte keine Wende geschafft werden. 20-25 heißt es aus der Sicht des großen Clubs VfL Gummersbach.
Genau, und das Ergebnis täuscht eigentlich über das Spiel hinweg, denn es gab eine Phase, da stand es 19-9 für die GWD Minden und da haben sie so ein bisschen das Tempo rausgenommen in der zweiten Halbzeit, sodass dann Gummersbach rankommen konnte, aber es war wirklich ein Spiel von Gummersbach. Ja, das ist einfach zu wenig, damit kannst du eigentlich nicht in der Liga bleiben, das musst du ganz ehrlich so zugeben, weil Minden ist mit Sicherheit eine starke Mannschaft, ja, aber trotzdem darfst du dich nicht zu Hause so präsentieren, wie es die Gummersbacher getan haben. Das war über weite Teile der Partien wirklich schwach, auch gerade offensiv kam man nie wirklich rein, hat sich sehr, sehr schwer getan, sehr unkonzentriert halt immer wieder mit dabei gehabt, wobei natürlich auch sagen muss, GWD Minden hat gut gestanden, hatte einen starken Torhüter hinten drin mit Espen Christmann zum 9-Paranagut von 34,5%, also von daher ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Ihn hatte dann Gummersbach in der zweiten Halbzeit, weil Carsten Licht dann auch erst aufgrund einer verrutschten Kontaktlinse raus musste nach einem Kopftreffer, kam in der zweiten Halbzeit dann wieder rein, hat dann ein paar wichtige Bälle halten können, sodass man dann auch rankam, aber beim 14-8 zur Halbzeit und dann 19-9 nach 40 Minuten war die Partie schon durch, deswegen hat Minden das so ein bisschen schleifen lassen, hat dafür gesorgt, dass Gummersbach noch ein bisschen was für die Tordifferenzer tun können, das wird den Mannschaften unten mit Sicherheit nicht gefallen, wie dort Minden agiert hat, weil da wäre mit Sicherheit viel, viel mehr drinne gewesen, hätte Minden locker über 30 Tore werfen können, aber sie haben es halt nicht konsequent zu Ende gespielt, sondern wirklich dann Fehler einfach gemacht, hatten ihren besten Werfer in Max Kort mit 5 Treffern, aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr aufgeteilt. Christoph Ranmer mit 4 Treffern und noch einige weitere mit jeweils nur 3 Treffern auf Seiten von Gummersbach. War Marvin Sommer mit 5 Treffern der beste Werfer und auch mit einer der wenigen, der sich dagegen gestemmt hat. Insgesamt war es, wie gesagt, kein gutes Spiel von Gummersbach und wenn du nur 20 Tore hast und nur 9 Tore nach 40 Minuten, dann wird es ganz, ganz schwer, diese Liga zu halten.
Ganz, ganz schwierig, die Liga zu halten, wird es auch für die SG BBM Bietigheim. Da haben die Gummersbacher sicherlich auch drauf geguckt, auf das Spiel der Bietigheimer im Lokalderby gegen den TVB Stuttgart. Und die Stuttgarter jetzt auch mit dem Auswärtssieg 28-19 und genauso wie der GWD Minden können sie sagen, gut, wir sind alle Abstiegssorgen ledig jetzt mit 20 Punkten.
Ja, genau, das ist definitiv so. Da gibt es ja schon die Planung auch für die kommende Saison. Da wurde ja schon einige Personalien bekannt gegeben, weil sie sich einfach sicher fühlen momentan, wo sie stehen. Das haben sie mal wieder bewegt, warum sie einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das war eine starke Leistung, eine sehr, sehr gute Abwehrleistung, vor allen Dingen mit einem starken Yogi Bitter hätten drin, eine Bitter ab 12 Parade gut von 50%. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Gegenüber Domenico Ebner auch 12 Paraden gehabt. Da ist die Quote von 30,7%, aber nicht ganz so stark wie die seines Gegenübers, einfach weil ja die Bietigheimer Abwehr zu viele Chancen hat zugelassen und auch einfach viele Fehler vorne gemacht hat, sodass dann immer wieder freie Möglichkeiten für den DVB im Tempo-Gegenstoß gab, um dann entsprechend in Führung zu gehen. In der ersten Halbzeit war es aber noch ausgeglichen, das muss man dazugeben. Also hat Bietigheim wirklich gut mithalten können, statt 8:10 zur Pause. Das war wirklich ja sehr, sehr stark, was sie dort gespielt haben. Auch wenn sie offensiv einige Fehler gemacht haben, haben sie defensiv noch gut gestanden. In der zweiten Halbzeit haben sie diese Stabilität so ein bisschen vermissen lassen, haben dort einfach zu viele Fehler gemacht und da zu große Lücken offenbart, sodass dann ja die Stuttgarter davonziehen konnten. Am Ende beste Werfer auf Seiten von Stuttgart, Tobias Schimmelbauer mit 7 Treffern, der ein gutes Spiel gemacht hat. Auf Seiten von Bietigheim war Jan Döll mit 5 Treffern besser Werfer. Und was man auch sagen muss, Mimi Kraus sollte ja gegen seinen Ex-Verein durchaus eine gute Leistung zeigen. Seine Quote 3 von 8 war nicht ganz so stark, weil der TVB Stuttgart genau wusste, was auf ihn zukommt und das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, ihn wirklich die Kreise weggenommen hat und er wirklich dann Probleme hatte, das Spiel zu führen, zu lenken, wie es eigentlich geplant ist. Und deswegen gewinnt TVB Stuttgart verdient am Ende und Bietigheim, ja, die müssen auch, wie gesagt, gucken, dass sie da irgendwie drinnen bleiben. Für sie ist es sowieso schon glücklich, dass sie so gut bisher agiert können. Gerade die Hinrunde hat ja sehr, sehr viel Hoffnung gegeben. Da muss ich wirklich gucken, dass jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt, weil sie haben Potenzial, das hat man auch wieder gesehen. Gerade der Torhüter Ebner ist wirklich überragend, muss man ganz einfach so sagen. Und insgesamt ist die Chance noch weiterhin da, auch wenn sie von der Saison als Absteiger Nummer 1 festgestanden haben, machen sie es wirklich sehr, sehr gut. War schon wirklich schaffen.
Die SG BBM Bietigheim muss jetzt nach Flensburg reisen, zur Flensburg-Handewitt. Am Donnerstag geht es dann weiter. Da wird man nicht unbedingt mit 2 Punkten planen. Die Punkte müssen anderswo hergeholt werden. Das war Sebastian Mühlenhof mit seiner Einschätzung zur DKB HBL, die am Wochenende einen Spieltag hatte, den 24. für viele Teams. Und im Abstiegskampf bleibt es nach wie vor spannend. Ansonsten gab es sehr, sehr viele Mannschaften und Spiele dann auch im Mittelfeld dieser Handball-Bundesliga. Danke, Sebastian.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kalt schneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton. Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.